Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Immanuel Kant ist fraglos einer der bedeutendsten Philosophen. Er gehörte zu den Vordenkern der Aufklärung und mit seinem Hauptwerk Kritik der reinen Vernunft läutete er den Beginn der modernen Philosophie ein. Er lebte von 1724 bis 1804 und zwar ausschließlich in Königsberg. Und wie man sich leicht denken kann, war in jener Zeit im 18. Jahrhundert vieles anders als heute. Heute beschäftigen uns andere Fragen und moralische Probleme, zum Beispiel die nach dem alltäglichen Rassismus oder auch Kolonialismus. Und nun hat die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften eine Diskussionsreihe zu der Frage, war Kant ein Rassist, begonnen. Man fragt sich unwillkürlich, was soll das denn? Der Mann ist seit über 200 Jahren tot. Soll man Kant ausgerechnet in moralischen Kategorien bewerten, die es zu seiner Zeit noch nicht gab? Die Diskussionsreihe hat gerade begonnen und wird noch bis in den Februar andauern. Erste Eindrücke von Andreas Beckmann.
Die Bewohner Afrikas, geeignet vor allem für ein Dasein als Sklaven. Die Menschen Asiens, unbrauchbar für schwere Arbeit. Allein die weißen Europäer, fähig zu voll entwickelter Kultur. Wer so etwas äußert, den kann man wohl kaum anders titulieren, denn als Rassisten. Und von dem dürfte man erwarten, dass er vornehmlich am Stammtisch zitiert wird und nicht in philosophischen Seminaren. Es sei denn, er hieße Immanuel Kant. Denn von dem stammen diese Zuschreibungen. Und es handelt sich dabei nicht um ein paar unschickliche Bemerkungen, die der Königsberger Gelehrte irgendwo mal fallen gelassen hätte. Sie stammen vielmehr aus seinen Vorlesungen, die noch heute Lehrstoff sind. In denen beschrieb Kant den Übergang des Menschen vom mehr oder weniger instinkt- und triebgesteuerten Naturwesen zum Träger einer allgemeinen Vernunft, berichtet die Münchner Philosophin Marina Martinez Matteo, die die Critical Race Theory vertritt.
Die entscheidende Frage ist letztlich, wie kommt dieser Übergang zustande und wem wird er zugesprochen?
Und die Antwort ist eindeutig. Der Übergang gelingt nach Kant nur in einem ganz besonderen Zusammenhang menschlicher Gemeinschaft.
Dies ist die Form der bürgerlichen Gesellschaft. Diese Struktur wird außerhalb Europas, wie immer wieder deutlich wird, nicht vorgefunden. So erscheinen die Textstellen, in denen von der vermeintlichen Faulheit oder Arbeitsunfähigkeit verschiedener nicht-weißer Menschengruppen die Rede ist, in einem ganz neuen Licht. Wenn es etwa von den Indiern heißt, sie seien zu schwach für schwere Arbeit, zu gleichgültig für Emsige und unfähig zu aller Kultur, dann wird deutlich, dass damit eine Aussage über die Verortung dieser Menschen im Verhältnis von Natur und Vernunft verbunden ist.
Das ist der zentrale Vorwurf. Kant gilt zwar als Vertreter, ja sogar als Erfinder des Universalismus, der Gleichheit der Menschen und der Menschenwürde. Aber wenn man genauer hinschaue, sehe man eben, dass bei ihm nicht alle Menschen gleich seien. Zwar betont er mehrfach die Einheit der Gattung und dass alle besonderen Fähigkeiten, die den Menschen auszeichnen und die ihn von anderen Naturwesen unterscheiden, im Erbgut aller Menschen angelegt sind. Kant legt dabei aber zugleich Wert auf, heute würde man sagen, genetische Unterschiede zwischen verschiedenen Menschengruppen, die er vor allem an unterschiedlichen Hautfarben festmacht.
Den letzten Zweck der Natur zu verwirklichen, das heißt aus der Natur hinauszufinden, sind nicht alle gleichermaßen in der Lage.
Allein die Weißen hätten alle menschlichen Fähigkeiten voll entfaltet. Die anderen seien aufgrund äußerer, Kant vermutet vor allem klimatischer Faktoren, auf weniger hohen Entwicklungsstufen stehen geblieben. Man könnte also zu dem Schluss kommen, wenn Kant im emphatischen Sinne die Vernunftbegabung des Menschen im Unterschied zu allen anderen Naturwesen hervorhebt, denke er insgeheim nur an die Weißen. Sein Werk sei in dieser Hinsicht zumindest widersprüchlich, bestätigt Christian Geulen, der sich als Historiker an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main vor allem mit seinem Standardwerk zur Geschichte des Rassismus einen Namen gemacht hat.
Kants Texte über Menschenrassen sind allemal ein Teil dieser im Grunde altbekannten Dialektik der Aufklärung und damit ein Dokument ihrer Zeit. Kants Bemühen, die Unterschiede zwischen den Rassen anthropologisch zu beschreiben und rational zu erklären, hatte, wenn nicht die Absicht, zumindest aber den Effekt, die Ungleichbehandlung dieser Rassen unter Verweis auf ihre jeweils höhere oder geringere Vernunftfähigkeit zu rechtfertigen.
Vor allem in Deutschland, wo sich zwischen der Reichsgründung 1871 und dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus 1945 aus allgemein verbreiteten rassistischen Ressentiments eine verfestigte Weltanschauung entwickelte, die nach gewaltsamem politischen Handeln verlangte.
In dieser Zeit stieg die Zahl rassentheoretischer und rassistischer Schriften massiv an und viele von ihnen erreichten auch eine ungeheure Popularität. Und diejenigen, die versuchten, sich zumindest noch den Anschein von Intellektualität zu geben, wurden nicht müde, auf die großen Theoretiker, Wissenschaftler und Philosophen der deutschen Klassik als Vorläufer ihrer rassentheoretischen Einsichten zu verweisen. Unter diesen Klassikern war auch immer wieder Immanuel Kant.
Kant, also ein Stichwortgeber der radikalen Rechten? Zumindest historisch war er auch das. Als entlastenden Umstand könnte man anfügen, dass er es erst posthum wurde, sich also nicht wehren konnte. Aber fachlich wäre ein solcher Einwand viel zu kurz gegriffen, betont der Trierer Professor Bernd Dörflinger, Vorsitzender der Kant-Gesellschaft. Doch wenn man sich Kants Leben genauer anschaue, könne man erkennen, wie er sich und sein Werk im Laufe seines Schaffens weiterentwickelt habe.
Kant hat seinen ganz außertheoretischen und außerphilosophischen Rassismus, der zuvor schon im impliziten Widerspruch zu seiner Moralphilosophie stand, in seiner Rechtsphilosophie dann tatsächlich explizit überwunden.
Man kann also mit dem späten Kant über den frühen Kant hinausdenken, ihm quasi dabei zusehen, wie er mit der Entwicklung vor allem seiner Rechtsphilosophie seine rassistischen Vorurteile überdenkt und überwindet. Kann man dann nicht schlicht darauf verzichten, ihn moralisch zu verurteilen? Auf gar keinen Fall, widerspricht Markus Wilacek, Professor für Philosophie in Frankfurt am Main.
Wenn man Kants Äußerungen etwa über die angebliche Faulheit und Dummheit nicht weißer Menschen als rassistisch klassifiziert, ist das nicht in erster Linie eine moralische Verurteilung Kants, sondern eine Distanzierung von seinen Äußerungen, die wir den Opfern rassistischer Diskriminierung schuldig sind. Was Kant da geschrieben hat, ist moralisch falsch und abstoßend und daran gibt es nichts zu beschönigen.
Kant persönlich einen moralischen Vorwurf zu machen, ist sinnlos. Der Mann ist schließlich mehr als 200 Jahre tot. Aber seine Philosophie bleibt bis heute wirkmächtig und gehört zur geistigen Grundausstattung aller westlich orientierten Gesellschaften.
Kants Äußerungen klar und deutlich als rassistisch und ihn als Rassisten zu bezeichnen, heißt also nicht, seine Größe als Philosoph in Frage zu stellen.
War Kant ein Rassist? Zum Auftakt einer Online-Diskussionsreihe war das ein Beitrag von Andreas Beckmann.